RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Der Besuch von Merz im Weißen Haus sollte offenbar eine gute Arbeitsbeziehung herstellen und Konflikte aussparen. Aus Washington Samuel Jakisch.
Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.
Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor drei Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen seien aber nicht hinnehmbar. Die Richterinnen und Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somaliern an der deutschen Grenze nicht rechtens war. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese neue Regel ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Demnach soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Verteidigungsminister Pistorius sagte, für die neuen NATO-Ziele brauche die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Mario Köhne, RBB 24.
Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren im selben Zeitraum nur zu 80 Waldbränden ausrücken. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Außerdem lag die mittlere Temperatur bei rund 10 Grad und damit 2 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts meist trocken, gegen Morgen im Westen örtlich Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Morgen bedeckt, mit leichtem Regen gegen Nachmittag aufgelockert bis 24 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Organspende, geschenktes Leben oder ein ethisches Dilemma. Darum geht es heute bei Mitreden Deutschland diskutiert. Ich bin Doreen Jonas von MDR Aktuell in Leipzig und sag herzlich willkommen. Meine Gäste hier im Studio ist Svetlana Siganschina. Sie ist Intensivmedizinerin und Transplantationsbeauftragte, ein wirklich schwieriges Wort, an der Uniklinik hier in Leipzig. Und zugeschaltet aus München ist Sandra Zumpfe. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Organtransplantierten. Auch nochmal herzlich willkommen an Sie. Und aus Köln zugeschaltet ist Jochen Sautermeister. Er ist römisch-katholischer Moraltheologe. Er forscht und lehrt an der Uni Bonn und ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir diskutieren ja schon eine ganze Weile ziemlich intensiv und jetzt gibt's eine Frage im Chat, im YouTube-Kanal der Tagesschau. Dort können Sie unsere Sendung verfolgen. Sie können uns dort auch Kommentare hinterlassen und Sie können uns natürlich auch weiterhin anrufen unter der Nummer 08000 441777. Ich sag's nochmal, 08000 441777. Aus dem Chat möchte ich jetzt aber gern etwas vorlesen, und zwar eine Frage von Christoph direkt an Frau Zumpfe. Gab es auch eine psychische Belastung, nachdem man das plötzlich das Herz einer völlig fremden Person in sich trägt? Wie erging es Ihnen da?
Also tatsächlich war das bei mir nicht der Fall. Für mich war dieses Herz sofort mein Herz. Es hat sich wunderbar angefühlt. Man muss sich vorstellen, mein altes Herz war wie eine VW-Ente und mein neues Herz ist wie ein Ferrari.
Okay.
Und für mich hat sich das wirklich sehr, sehr gut angefühlt. Und es war von Anfang an für mich ein Geschenk, das ich ehren möchte. Also ich hatte tatsächlich keine psychische Belastung. Ich kenne aber wirklich auch Geschichten von Transplantierten, die eben Schwierigkeiten damit haben, sich an ein neues Organ von einem fremden Menschen, den sie nie gekannt haben, in sich zu tragen. Das ist mir Gott sei Dank nicht so gegangen.
Frau Zumpfe, wenn wir vielleicht nochmal nachfragen dürfen, warum brauchten Sie dieses neue Herz überhaupt?
Ich bin tatsächlich mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen, einer Kardiomyopathie. Das ist eine Krankheit des Herzmuskels. Die ist in meiner Familie leider vererbt. Und das wurde schon sehr früh festgestellt. Ich war mit Medikamenten gut eingestellt. Ich habe, wie ich es vorhin schon erzählt habe, einfach konnte ich mich nicht gut belasten. Ich durfte zum Beispiel nicht beim Schulsport mitmachen. Das war für mich jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Wer mag schon Schulsport?
Doch.
Und ich dachte tatsächlich, mein Leben wird immer so weitergehen. Und dann kam aber, als ich 34 Jahre war, irgendwann der Punkt, an dem mein Herz plötzlich nicht mehr so in Ordnung war. Mhm. Ich habe Herzrhythmusstörungen gekriegt und dann haben die Ärzte recht schnell auch gesagt, Frau Zumpfe, Ihr altes Herz wird nicht mehr lang Ihren Körper zum Überleben bringen und Sie brauchen einfach eine Transplantation.
Wie lange mussten Sie warten?
Ich musste tatsächlich nur 6 Monate warten. Das ist heute fast nicht, also es gibt noch Menschen, die so schnell ein Herz kriegen, aber eher selten. Und ich hatte ein großes Glück, nur 6 Monate warten zu müssen.
Mhm. Organspende, geschenktes Leben oder ethisches Dilemma, darum geht's heute beim Mitreden. Sie können uns anrufen 08000 441777. Und angerufen haben wirklich viele, viele Menschen heute Abend. Ich fange mal mit Sven Gödicke an. Herr Gödicke, wo erreichen wir Sie denn heute Abend?
Aus Hamburg eigentlich, aber ich bin jetzt auf der Autobahn unterwegs. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen.
Wir können Sie gut verstehen und wir hoffen, dass Sie eine Freisprechanlage haben.
Ja, habe ich.
Okay, sehr schön.
Ich bin gespannt hier.
Okay, was wollen Sie uns denn sagen?
Ich habe eine einfache Frage an die Transplantationsbeauftragte, weil diese Frage, die taucht in den diversen Artikeln, die man regelmäßig lesen kann, nicht auf. Und zwar hätte ich gerne gewusst, wenn 7.800 waren, glaube ich, die Zahl der Transplantationswilligen, die waren ja zu wenig. Ne? Dann hätte ich gerne gewusst, wie viele brauchen Sie denn?
Okay, das gebe ich gleich weiter. Dankeschön und gute Fahrt weiterhin, Herr Gödicke, ja?
Danke sehr, tschüss.
Danke für die Frage, Herr Gödig. Also in der Tat stehen aktuell auf der Warteliste in Deutschland über 8000 Patienten und Patienten, vordergründig im Warten auf eine Niere. Allerdings ist der Bedarf deutlich größer, insbesondere auch bei dem Organ Niere. Weil wir in Deutschland so wenig Organe zur Verfügung haben, werden unglaublich wenige Patienten überhaupt auf eine Warteliste auf eine Transplantation gesetzt. Entweder sind sie wirklich kurz vorm Tod oder dem Tod geweiht und man überlegt, schaffen sie überhaupt eine Transplantation? Das war möglicherweise bei Frau Zumpfe auch der Fall. Die war wahrscheinlich so hochkritisch krank, deshalb kam wahrscheinlich auch das Angebot fürs Herz auch in einem überschaubaren Zeitrahmen. Ich würde Sie ja als nächstes gleich fragen, hat sie die 6 Monate wahrscheinlich auf einer Intensivstation gelebt? Mutmaßlich stark. Aber in der Tat ist zwar formal die Warteliste mit über 8000 Patienten vielleicht gefühlt für großes Deutschland nicht so groß, aber wenn man bedenkt, wie viel Patienten theoretisch im Vergleich zu anderen Ländern hätten gelistet und transplantiert werden können und wären jetzt vielleicht nicht mehr von der Dialyse abhängig, dann hätte es sogar auch wirtschaftliche Aspekte.
Also man braucht viel, viel mehr Spender.
Man braucht viel, viel mehr Spender und die tatsächlich gelisteten bei uns, ist es nicht das Abbild dessen, was eigentlich der reale Bedarf ist.
Mhm. Wir haben ja kurz vorher schon über dieses Mysterium Tod gesprochen und die vielen, vielen Fragen drumherum. Und dazu hat uns Tina Kratz angerufen. Frau Kratz, guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo.
Ihnen geht es um den Sterbeprozess an sich.
Ja, genau. Also eine Mithörerin Mitrednerin aus München hatte das auch kurz angesprochen. Also es ist ja eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe einen Organspendeausweis übrigens, aber da ist Nein angekreuzt. Und ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Aber ich bin der Meinung, wir wissen so wenig darüber, wie eigentlich ein Mensch stirbt. Und der Theologe hat es ja auch gesagt, es ist ein Prozess. Man kann es gar nicht so ganz genau definieren. Nun haben wir die Hirntoddefinition, es ist eine Definition. Und es ist ja auch richtig, dass man bei uns nicht von einer Leiche Organe entnehmen kann. Sprich, einen hirntoten Menschen könnte man ja so auch nicht beerdigen, nehme ich mal an. Und da habe ich so für mich die Vorstellung, dass mein Sterbeprozess, wenn ich mich in dem befinden würde, doch empfindlich unterbrochen und gestört wird und ich gar keine Vorstellung davon habe, wie aufgeschreckt ich dann vielleicht tatsächlich noch in den letzten Momenten bin. Mhm. Ehe ich dann wirklich sozusagen den letzten Atemzug tue. Und deswegen habe ich persönlich mich dagegen entschieden. Und es ist eben eine Definition, mit der man arbeiten kann, um Organe auch zu bekommen für wirklich schwerkranke Menschen. Also das ist mir alles völlig klar. Aber ja, ich habe einfach auch schon Menschen begleitet im Sterben. Und ja, das ist ein sehr, sehr persönlicher, ein sehr, sehr individueller Weg.
Aber danke, dass Sie uns Ihre Gedanken so mitteilen, also dass Sie uns da teilhaben lassen. Ich würde es gern weiter auch an Professor Sautermeister geben, das, was Sie da so bewegt. Und es ist natürlich total legitim, sich zu entscheiden, ich möchte kein Organspender sein. Wichtig ist, glaube ich, in dieser, also darüber reden wir jetzt ja auch, dass es einfach zu wenig Informationen gibt, wie sich der eine oder die andere entscheidet. Das bleibt natürlich absolut persönlich. Professor Sautermeister, ich gebe es gleich mal weiter.
Also ja, absolut. Die Freiwilligkeit ist ja ein ganz entscheidendes Element. Also gegen eine Zustimmung, also gegen eine Freiwilligkeit darf gar keine Organe entnommen werden. Das steht ganz außer Frage. Ich glaube, der Punkt, warum dieses, manchmal sagt, ist ja so die Vorstellung, das Hirntodkriterium wurde nur deshalb entwickelt, damit man Organe entnehmen kann. Und so ist es ja nicht gekommen, sondern das Hirntodkriterium ging eigentlich, kam von einem anderen Hintergrund her. Aber ich denke, da wird Frau Ziganschina noch mehr dazu sagen können, nämlich vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Intensivmedizin, die dann auf einmal möglich wurden, Menschen an der Intensivapparatur waren, Schwerstkranke, Sterbenskranke, denen der komplette Ausfall sämtlicher Gehirnfunktionen der Fall war. Und dann war die Frage, wie gehen wir jetzt in der Medizin, was können wir jetzt denn damit machen? Würde es bedeuten, dass wenn wir jetzt sozusagen die ganze Apparatur abschalten, dass wir dann einen Menschen töten oder nicht? Das heißt, vor dem Hintergrund ist die Frage nach dem Hirntodkriterium zu sehen. Und dann ist natürlich die Frage gewesen, was macht denn eigentlich Tod aus? Was bedeutet Tod? Und die Vorstellung, dass wenn jemand tot ist und wir sagen, als Menschen zählt ja für uns ganz wichtig, dass wir bestimmte Grundvermögen haben. Und dann war so die Überlegung zu sagen, ja, warum denn das Ganzhirntod dann als Kriterium in so einem Fall, wenn Menschen an der intensivmedizinischen Apparatur sind, aber keinerlei Hirnfunktionen mehr feststellbar sind. Und das sind so, man kann sagen, zwei Aspekte, die hierfür ganz wichtig sind, nämlich, dass das Hirn entscheidend ist dafür, dass sozusagen die menschlichen, körperlichen Prozesse, die ablaufen, dass die integriert sind, dass die zusammenspielen, auch dass die koordiniert werden, dass Menschen, dass sozusagen die Steuerungsfunktionen im Körper möglich sind und dass Selbsttätigkeit des Menschen möglich werden. Und wenn das Gehirn total ausfällt, irreversibel, was ja ein entscheidendes Kriterium ist, sonst wäre es gar kein Hirntod, dann geht es nicht. Und das andere ist, ohne das Gehirn ist es gar nicht möglich, sich im Blick zur Umwelt, dass sich der Organismus anpasst oder abgrenzt. Also insofern ist das ganze Hirntodkriterium, Frau Ziganschina gesagt hat, nicht einfach eine willkürliche Definition, sondern hat ganz viel damit zu tun, mit dem Verständnis, wie wir heute vor dem Hintergrund der Naturwissenschaften versuchen, den Menschen zu verstehen und wann auch die Grenze da ist, wo wir sagen würden, das ist der Tod eingetroffen.
Frau Ziganschina, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, und insofern, vielen Dank, Herr Professor Sautermeister. Sie haben das wirklich sehr, sehr schön jetzt nochmal, glaube ich, aus einer anderen Blickperspektive nochmal erklärt. Und ich wollte jetzt noch bloß auf den kleinen Anmerkungen von den Zuhörern auch eingehen. Sie sagte, ja, ich möchte ja irgendwie erleben, meinen letzten Atemzug. Genau das ist ja das Inbegriff des irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Da gibt es diesen letzten Atemzug nicht mehr. Da ist die Funktion des Gehirns derartig gestört. Und genau das gehört auch bis dahin noch bewiesen, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, selbstständig einen Atemzug zu machen. Das heißt, der Körper ist nur als Hülle am Leben gehalten worden durch die intensivmedizinischen Maßnahmen. Und das war tatsächlich in den 60er Jahren irgendwann der Fall. Man hat festgestellt, also die Person kann es nicht überleben, die Person existiert nicht, aber wir können sie, die Hülle noch am Leben halten. Wie lange soll man das eigentlich tun? Aus dieser Überlegung her entstand dann auch dieses Konzept des Hintodes, was parallel auch mit der Transplantationsmedizin und Organspende sich entwickelt.
Danke, Frau Kratz, erstmal für Ihren Anruf und zurück erstmal nach Hamburg. Tschüss. Frau Zumpe, ich habe bei Ihnen gesehen am Arm, Sie haben ja einige Tattoos und ich glaube, ich habe auch das Tattoo gesehen zur Organspende. Richtig?
Ja, da, genau.
Da. Und da muss ich gleich nochmal nachfragen, selbst wenn Sie das haben, könnten Sie auch Ihre Organe weiterspenden?
Ich kann meine Organe weiterspenden, ja. Und ich habe auch einen Organspendeausweis. Ja. Und jeder in meiner Familie weiß auch, dass ich Organspender bin.
Aber dieses Tattoo ohne Ausweis würde das nicht helfen, Frau Sigancina. Also man braucht immer noch was Schriftliches oder reicht es?
Doch. Also wie gesagt, okay. Wir haben Schriftliche sowieso so selten, dass wir eigentlich, das ist sehr ungewohnt für uns, dass wir mal was Schriftliches haben.
Also wenn jemand zu Ihnen oder bei Ihnen ist, sagen wir so, und dann wirklich es um Leben und Tod und auch um Organspende geht, und jemand hat dieses Tattoo, das sind so zwei Halbkreise, die dann zu einem ganzen Kreis werden, dann bedeutet das für Sie, ja?
Das ist für uns einer der Bekenntnisse. Natürlich gehen wir da immer ins Gespräch mit den Angehörigen, aber das ist für uns schon ein erster Hinweis. Weil es ist eine invasive Maßnahme, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Wenn die Person sich eben dazu entschieden hat, das ist ein Bekenntnis. Und natürlich wird kein Arzt, der dieses Tattoo kennt, es jemals ignorieren und wird das natürlich in das Gespräch mit den Angehörigen einbeziehen. Klar, die Angehörigen können immer noch das Vetorecht anlegen, sagen, ja, ich weiß, er hat dann irgendwie erst letzte Woche gesagt, er will das Tattoo wieder wegmachen und möchte es nicht. Mhm. Dann haben wir das natürlich zu akzeptieren, klar. Aber für die Willensfindung ist es für uns ein sehr, sehr wichtiger Hinweis.
Mit Reden Deutschland diskutiert Organspende, geschenktes Leben oder ethisches Dilemma. Diskutieren Sie mit uns. 08000 441777. Und die Nummer hat auch gewählt Thomas Schulz, aus München. Herr Schulz, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Danke, dass ich noch drankomme.
Ja, gerne.
Es ist jetzt schon eine Zeit lang her, da fiel also der Begriff Organschwarzmarkt.
Ja.
Und ich möchte ein bisschen einen größeren Zusammenhang ziehen. Das heißt, es wird bei uns ja immer immer Spanien vorgestellt als das leuchtende Beispiel, dass es dort wesentlich mehr Organspender gäbe bei uns als bei uns. Und es heißt dann auch immer, weil es da die Widerspruchslösung gibt. Ich habe da ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. Und zwar also aus der Geschichte der Organspender bei uns hier in Deutschland. Es gab ja nun einige mehr oder weniger große, mehr oder weniger Skandale, die mehr oder weniger stark aufgewirbelt haben, bei denen sich aber dann immer wieder die Frage stellt, warum passiert sowas eigentlich? Passiert das deswegen, weil da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen dahinter steht? Passiert das so im letzten Fall, wenn also irgendwelche Ärzte versuchen, ihre Patienten möglichst nach vorne zu schieben? Da haben wir an der Stelle einen großen Unterschied zum System in Spanien. Denn in Spanien ist die gesamte Organspende zentral organisiert von einer staatlichen Behörde. Da haben also keine Krankenhäuser was zu sagen, da haben keine Ärzte was zu sagen, sondern diese Behörde koordiniert alles und diese Behörde entscheidet, wer welche Organe bekommt. Und das wäre vielleicht ein Punkt, der bei uns einige Organspende Skeptiker, zu denen ich aus dem Grund auch gehöre, vielleicht dazu bewegen könnte, doch zu sagen, ja, ich mache damit.
Dankeschön für Ihre Meinung, Herr Schulz. Frau Sigancina, Sie haben zwischenzeitlich genickt.
Ja, Herr Schulz, es war wirklich eine wunderbare Frage. Und ich hoffe, Sie tatsächlich jetzt etwas beruhigen zu können. In Deutschland ist es in der Tat so, dass die Krankenhäuser keinerlei Einfluss darauf haben, wo die Organe bei dem Organspender, was Sie betreut haben, hingehen. Und die Transplantationszentren haben keinerlei Einfluss, welches Organ sie angeboten bekommen. In Deutschland ist es sogar noch komplexer als in Spanien geregelt. Und der Dat stimmt es nicht ganz so. In Spanien sind genauso wie in Deutschland Transplantationsbeauftragte vor Ort, die sich um die Organspende kümmern. Die arbeiten auch sehr eng mit den Transplantationsmedizinern, so mit denen, die die Organe verpflanzen. Bei in Deutschland ist es getrennt, weil da hat man, befürchtet man Interessenskonflikte. Mhm. Und es sind Angestellte der Krankenhäuser, sind nicht der koordinierenden, sondern auch im Haus gibt es eben diese Transplantationsbeauftragten, mittlerweile schon seit deutlich länger als in Deutschland, seit Ende 90er Jahre ist dort schon dieses Konzept etabliert. Und in der Tat ist es so, dass in Deutschland auch wir mehrere Stellen haben. Das heißt, es gibt praktisch das Entnahmekrankenhaus, wo man Organspender betreut und dann die Organe entnimmt. Dann wird ein DSO-Koordinator, also eine sogenannte Mitarbeiter der Deutsche Stiftung Organtransplantation ins Haus kommen, der ist praktisch, gehört nicht zu diesem Krankenhaus, hat keine Berührung oder keinen sonstigen sozusagen Bezug zu dem Krankenhaus. Er nimmt alle Daten von diesem Organspender auf und gibt sie alle in ein digitales System bei Eurotransplant. Wir gehören zum Eurotransplantverbund. Das sind 8 europäische Länder, die miteinander eine gemeinsame Datenbank fühlen mit Patienten, die auf ein Organ warten. Das heißt, der Organspender Beauftragte hat überhaupt keine Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Da kommt ein DSO-Koordinator, der die Daten von ihm einfach übernimmt und eingibt an eine dritte Stelle, an diese Vermittlungsstelle, Eurotransplant. Und dort findet praktisch das Matching statt. Dort schaut man, welcher Patient ist am dringlichsten, welcher ist am nächsten. Es gibt so ein ganz komplizierte Punktesysteme für jedes Organ unterschiedlich. Und dann wird geschaut, in welches Transplantationszentrum wird dieses Organ vermittelt. Und in Spanien ist es tatsächlich nicht so. In Spanien hat man in der Tat Vorteil, weil man das Krankenhaus selbst, in dem die Organspende findet, bekommt häufig auch dieses Organ. Das heißt, wir sind da sogar einmal Nummer sicherer, weil wir über 3 stehen sozusagen.
Okay. Also Herr Schulz, ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Danke für Ihren Anruf.
Nicht so richtig, weil dann kommt natürlich die Nachfrage, wie konnte das dann bei uns passieren, wenn das System angeblich so perfekt ist?
Genau, wir haben in der Tat in den Transplantationszentren einfach unsere Patienten kränker gemacht, damit sie auf diese Warteliste einfach höhere Punkte haben, genau, und deshalb dieses Organ zugewiesen bekommen haben. Das war der Grund damals. Das war praktisch kein Organspende, das ist wichtig, so ein Transplantationsskandal, weil man auf der Seite der Empfänger geschummelt hat und gesagt hat, mein Patient ist besonders krank, das Organ muss zu uns ins Zentrum kommen. Aber erfreulicherweise hat man auch da ganz gute Vorkehrungen getroffen und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, auch das wirklich so gut kontrollieren zu können, dass es nicht nochmal passiert in dem Ausmaß.
Herr Schulz, jetzt?
Okay. Aber fragen Sie gerne nach.
Ja, also dann muss ich mal schauen, was ich auf meine alten Tage da noch draus mache.
Alles klar.
Aber nachdem ich gehört habe, dass man mittlerweile bis 90 in Frage kommt, habe ich ja noch ein paar Tage.
Na, sehen Sie. Also, vielen Dank aber für Ihre Entscheidung.
Ja, tschüss erstmal.
Dankeschön. Danke, wiedersehen.
Und das war ja vorhin auch schon etwas, was Sie angesprochen haben, Professor Sautermeier, wirklich das Vertrauen in die Medizin. Wie groß ist es denn?
Wie groß ist das Vertrauen in die Medizin? Ich glaube, das grundsätzlich würde ich schon sagen, also, aber das ist jetzt sozusagen mehr eine allgemeine Einschätzung, dass das Vertrauen sehr hoch ist. Und wenn ich dran denke, als es um den Transplantationsskandal ging, da hat man danach gesehen, dass es ja schon auch eine gewisse Vorbehalte gab und Einbrüche, aber das ist mittlerweile schon erholt, hat sich ja wieder erholt. Also ich glaube aber, da wird was deutlich und das zeigt sich ja auch an Fragen, die einem zum Thema Organspende immer wieder begegnen. Wichtig für das Vertrauen in die Medizin sind 2 Dinge. Vertrauen in die Medizinsystem ist zum ersten informiert zu sein, so wie heute Abend auch in den Gesprächen und auf andere Weise, dass wirklich die Bürgerinnen und Bürger, dass die Menschen einfach wissen, wie läuft etwas ab, was wird dafür getan, dass da nicht irgendwie geschummelt wird oder dass ein Profit rausgezogen wird, Interessen, die nicht sein dürfen, dass die nicht zum Zuge kommen. Das ist das eine, das Informiertsein. Und das zweite natürlich, dass im Medizinsystem und im Gesundheitssystem es zum einen so gerecht wie möglich zugeht, dass nachgewiesen werden kann, beziehungsweise wenn dann sowas ist wie der Transplantationsskandal, dass man das dann auch so gut aufarbeiten kann, dass man sagen kann, und jetzt haben wir Maßnahmen getroffen, dass sowas nicht mehr möglichst vorkommen kann. Das sind 2 ganz wichtige Faktoren. Und damit kann man natürlich bestimmte Vorbehalte, die manche Menschen haben, nicht gänzlich aus der Welt schaffen. Aber beides ist ganz wichtig. damit hier auch das nicht an Unkenntnis oder Misstrauen dazu führt, eine Entscheidung nicht zu treffen, wo man sagen würde, naja, aber wenn ich wirklich wüsste, dass es so ist und mich drauf verlassen kann, dann würde ich mich so oder so entscheiden.
Und beim Fragen sind wir gleich bei der nächsten, nämlich von Pippi Lotta Victualia. Die hat geschrieben, das sind ja immer so Nicknames auf dem YouTube-Kanal. Und da ist die Frage, die klang vorhin schon ein bisschen an, werden immer Angehörige gefragt. Das kann ja auch sein, zum Beispiel bei einem Unfall, ja, dass Angehörige überhaupt nicht schnell genug da sein können. Wie ist das, Frau Sigancina?
Ja, das ist in der Tat so, dass die Angehörigen manchmal nicht schnell genug da sein können. Und dann wird keine Organspende realisiert.
Und an Frau Zumpfe, da weiß ich, wie schwierig ist es denn, dass Angehörige eine Entscheidung für jemand anders treffen müssen. Das ist ja sowieso schon eine Ausnahmesituation. Und dann ist die Bürde, wenn man das vorher nicht besprochen hat in der Familie, wenn es keinen Ausweis gibt oder so, wenn nichts hinterlegt ist, was macht man da?
Also wenn jemand verstirbt, den man liebt, dem der einem nahesteht, dann macht man alles andere, als wirklich sachlich darüber nachzudenken, ob derjenige Organe spenden wollte. Und das ist wirklich mein Appell an alle. Wenn sie sich für sich selbst nicht entscheiden können, dann entscheiden sie sich für ihre Angehörigen und teilen sie ihnen mit, was möchten sie nach ihrem Tod. Und ich finde es ganz schrecklich, die Vorstellung, dass man seine Angehörigen mit dieser Entscheidung alleine lässt. Es ist doch eine absolute Ausnahmesituation, wenn jemand verstirbt. Ich finde, man kann da wirklich Gutes tun, indem man mit seinen Angehörigen über seine Entscheidung spricht, egal ob für oder gegen eine Organspende. Aber meine Angehörigen ganz allein zu lassen mit dieser Entscheidung, finde ich nicht richtig.
Wir haben einige Mails bekommen im Laufe des Abends schon und da schreibt Linnemeier aus Hamburg, ja, Organspende sei ein ethisches Dilemma aus ihrer Sicht. Der Ablauf einer Organspende würde beschönigt werden und verschweige, dass ein natürlicher Sterbeprozess, wie er etwa in der Patientenverfügung gewünscht ist, eben nicht mit der Organspende vereinbar ist. Eine Widerspruchslösung, die sei grundgesetzwidrig und greife massiv in Persönlichkeitsrechte ein, schreibt sie weiter, und eine Spende sei freiwillig und eben nur das. Betroffene Menschen, die würden schließlich nicht an den fehlenden Organen sterben, sondern ausschließlich an ihrer Krankheit. Da sind wir wieder bei der Widerspruchslösung. Wir haben uns, glaube ich, zumindest so habe ich so den Kontext hier so verstanden zwischen Ihnen dreien, dass die Widerspruchslösung ja auch nicht das Maß aller Dinge sein würde. Was braucht man denn dann, um mehr zu informieren? Was oder überhaupt mehr zu informieren? Was würde helfen?
Mehr zu informieren. Also solche Sendungen wie heute, glaube ich, tragen entscheidend dazu bei und dafür danke ich sehr. Aber ich danke auch allen Zuhörern, die auch kritische Fragen gestellt haben. Ich glaube, genau das wird es nur vorantreiben, indem wir das Thema der Organspende aus der schmuddelnden Ecke, aus diesem Tabubereich rausholen und ganz offen darüber sprechen. Und wenn jemand hinterher sagt, naja, ich traue es trotzdem nicht zu, dann bin ich als Intensivmedizinerin einfach herzlich dankbar für eine Entscheidung, damit ich genau das nicht machen muss, was die Frau Zumpfe vorhin erörtert hat, den Angehörigen, den Zugehörigen diese Entscheidung dann zu überlassen.
Und Frau Zumpfe, Sie sind ja mit vielen, vielen Menschen in Kontakt. Begegnen Sie auch Menschen, die sagen, also meine Organe möchte ich aus denen und den Gründen gar nicht spenden?
Ja, das bekommen wir immer wieder. Also das hören wir immer wieder. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, wenn sich jemand mit diesem ganzen Thema beschäftigt hat und für sich die Entscheidung getroffen hat, er möchte das nicht. Und wir haben ja auch heute schon ein paar Menschen gehört, die sich dagegen entscheiden. Aus welchen Gründen auch immer, finde ich völlig in Ordnung. Also das ist ja legitim. Ich möchte doch selbst bestimmen, wie es eben mit mir weitergeht, sage ich jetzt mal, wenn ich versterbe. Und wir hören das wirklich oft. Und ich möchte vielleicht noch einen anderen Blickwinkel zum Thema Information geben. Für mich würde dieses Thema absolut verpflichtend in den Unterricht gehören, in die höheren Klassen, 9., 10. Da gehört es für mich mit rein, weil ab 16 darf man sich aktiv für eine Organspende aussprechen. Man darf sagen, ja, ich möchte spenden. Und ich kann eine Entscheidung generell immer nur treffen, wenn ich informiert bin. Und ich finde, das Klassenzimmer ist dafür wirklich ein geeigneter Ort. Wir sprechen über so viele Dinge im Unterricht, wir können auch über Organspende sprechen. Und auch da sind wir oft, ich stelle meine Geschichte dort oft vor und die Schüler sind so positiv, die gehen damit so offen und ehrlich um und stellen Fragen und sind neugierig. Und das sind wirklich die tollsten Gespräche, die ich da führe. Und also mich gehört das Thema in den Unterricht.
Also Informationen in die Schule.
Herzlichen Dank erstmal und gleich geht's weiter mit Reden Deutschland diskutiert zum Thema Organspende.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Anke Arndt. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute, persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Bei dem Treffen im Oval Office ging es auch um den Krieg in der Ukraine. Merz bezeichnete Trump dabei als Schlüsselfigur. Trump sagte, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Der US-Präsident schloss auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor drei Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen seien aber nicht hinnehmbar. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Laut Richterbund werden die drei Verwaltungsrichterinnen und Richter persönlich angegriffen und bedroht, seitdem sie Zurückweisungen an der deutschen Grenze für rechtswidrig erklärt hatten. Philo Badenberg wirbt für Vertrauen in die Justiz. Jede Gerichtsentscheidung werde sorgfältig geprüft.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen vornehmen. Europakorrespondent Jakob Mayer.
Airlines sollen ein automatisches Formular für die Beantragung von Entschädigungen bei Flugausfällen bereitstellen. Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Deutschland wollte zusammen mit Spanien und einigen anderen Mitgliedstaaten an der geltenden Regelung festhalten, wurde aber schließlich überstimmt.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins nochmals gesenkt auf 2,0%. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer müssen dagegen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause souverän mit 45:35. Im zweiten Halbfinale der Fußball-Nations League spielen gerade Spanien und Frankreich gegeneinander. Im Stuttgarter Stadion steht es aktuell 2:0 für die Spanier. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts meist trocken, gegen Morgen im Westen örtlich Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow 20 Grad, in Grünow 14, in Guben 24. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später wieder aufgelockert bis 24 Grad.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Organspende, geschenktes Leben oder ethisches Dilemma. Darum geht es heute Abend bei Mitreden Deutschland diskutiert. Sie können auch mitreden mit uns. Die Nummer ist 08000441777. Und ich muss sagen, wir haben ganz, ganz viele Anrufe. Oder ich muss sagen, ich darf sagen, dass sich doch viele Menschen interessieren für dieses Thema heute Abend. Und Karl-Heinz Schötzel hat angerufen aus Kempen im Allgäu. Herr Schötzel, Sie haben eine Frage direkt an Professor Sautermeister.
Ja, das heißt eigentlich weniger eine Frage, okay, mehr eine Anregung.
Ja.
Und zwar war es ein Thema, das ich jetzt halt noch gar nicht gehört habe, nämlich einen Schritt weiter zu denken. Was passiert denn mit uns nach dem Tode? Und es ist durchaus eben nicht so, wie man immer wieder hört, dass wir darüber nichts wissen oder dass es darüber keine Wissenschaft gibt, sondern es gibt eine sogenannte Geisteswissenschaft, die diesen Aspekt sehr stark beleuchtet. Zum einen. Zum anderen ist es ja auch so, dass auch zum Beispiel die katholische Kirche an das ewige Leben der Seele denkt oder glaubt, an dieses glaubt. Und dieser Aspekt, was passiert denn mit der Seele, wenn ein Mensch stirbt und eben sein Organ abgegeben hat an einen Menschen, der im irdischen Leben bleibt. Was passiert denn mit dieser Seele? Sie wird laut der Geisteswissenschaft an die Erde gebunden und kann ihren Weg in die geistige Welt nicht gehen. Und ich finde, das ist ein Aspekt, den man durchaus mal betrachten muss, auch wenn in unserer Gesellschaft dieser Gedanke eigentlich ganz, ganz unfrisch ist oder ganz, wie muss ich sagen, eigentlich relativ wenig diskutiert wird. Finde ich, ihn ist doch mal wichtig, ihn einzubringen. Und nicht nur, weil viele Menschen einen nicht an dieses Erdenleben, mehrere Erdenleben denken, setzen wir diesen Gedanken stark zurück. Mhm. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass nicht immer die Mehrheit das Richtige denkt, sondern häufig eben einige wenige.
Ja, da würde ich sagen, wir fragen den Moraltheologen, Professor Sattelmeister.
Ja. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Und das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil es ja wirklich mit den innersten und existenziellen und religiösen und spirituellen Überzeugungen zu tun hat. Nämlich darüber, was denken wir über den Tod? Wie glauben wir, dass es nach dem Leben weitergeht? Geht es überhaupt nach dem Leben weiter? Und wenn wir im christlichen Glauben, in der Theologie von Seele sprechen, dann meint es ja nicht irgendwie so ein weiteres Material, das irgendwo dann sich vom Körper löst, sondern hinter der Vorstellung von Seele steht ja das, dass wir, Seele drückt die Person aus, drückt dafür aus, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind, der Bereich, wo wir auch in Beziehung zu Gott sind und dass das uns das sozusagen eine Aussage ist, die nicht mit Materiellen verbunden sind. Und vor dem Hintergrund ist es auch, weil Sie genau auch im Katholischen angesprochen haben, von katholischer und christlicher Vorstellung auch nicht so, dass man sagt, die Seele ist an irgendein Organ gebunden und wenn dieses Organ dann transplantiert wird, dann wäre so die Seele weiterhin verhaftet, sondern da geht es um was anderes, nämlich um darüber, dass es, wie wir in Beziehung zu Gott sozusagen aufgehoben, erfüllt sein können, vollendet sein können. Da sind die religiösen Sprachbilder ganz, ganz vielfältig und wollen alle zum Ausdruck bringen, dass es hier was anderes ist, wie einfach sozusagen eine Verlängerung dessen, was wir als irdische Existenz haben. Wo ich ein bisschen zurückhaltender bin, ist die Frage der Geisteswissenschaft. Weil wir hier doch in einem Bereich sind, wo sich Philosophen viele Gedanken machen, auch die Theologie viele Gedanken macht. Und gleichzeitig wir doch in einem Bereich sind, wo es um Glauben geht, um Glaubensvorstellungen geht. Und Sie kennen vielleicht das Bild von Paulus. Es ist die Vorstellung von Gleichnissen, von Bildern. Wir sehen sozusagen in Spiegeln, aber wir wissen nicht, was danach ist. Aber diese Vorstellung einer Verlängerung, da ist sozusagen, das sieht man daran, dass mittlerweile, das klingt so schon seit langem, eben auch Feuerbestattung, also sozusagen Einäscherung möglich ist. Und da wird ja auch schon deutlich, dass diese ganzen Beerdigungspraktiken das zum Ausdruck bringen. Ich glaube aber, und das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, ist, Organspende hat mit unserer tiefsten Vorstellung auch darüber zu tun, wie verstehe ich mich selbst? Wie verstehe ich mich als Mensch? Was hat das zu tun mit dem, was mein Leben ausmacht? Nicht nur als Leben, sondern auch nach dem Tod. Und darum ist es ja auch so, wie oft auch jetzt schon gesagt wurde, dass die Freiwilligkeit das Entscheidende ist. Ob ich mich dafür oder entgegen entscheide, damit genau das respektiert wird. Und wenn jemand sagt, nee, das ist für mich in keiner Weise vereinbar, dass dann auch nicht der Staat niemanden Recht hat, darüber zu verfügen. Und gerade in einer pluralen Gesellschaft, in der auch ganz viele verschiedene weltanschauliche Überzeugungen zusammenkommen, ist auch eine Regelung zu sagen, wie können wir diese Freiwilligkeit sichern. Dass es so klar ist, wie Sie formuliert haben von der Geisteswissenschaft, da würde ich doch noch klar Fragezeichen setzen, weil so ein Wissen in der Hinsicht, glaube ich, haben wir nicht.
Herr Schütze, ich hoffe, das hat geholfen. Mhm. Ja?
Okay. Das hat durchaus geholfen, ja.
Dankeschön.
Ganz interessant. Darf ich noch etwas sagen
dazu? Ja, bitte.
Also,
kurz vielleicht.
Dass wir ein Wissen über diese geistige Welt nicht haben, dem muss ich ein Stück widersprechen, weil die Geisteswissenschaft eine Wissenschaft ist, wie die Wissenschaft der Natur oder dergleichen auch. Und es gibt sogar Beweise, wenn man diese Geisteswissenschaft mal genau anschaut, trägt sie Beweise im Leben und so weiter. Also darum, das möchte ich nur mit
anmerken. Okay, Herr Schütze, ich würde das gern stehen lassen. Wir haben noch wirklich viele Hörer in der Leitung. Und ich würde gerne noch ein paar andere Aspekte ansprechen. Aber danke für Ihre Anregung. Ja?
Bitte schön.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ich gehe dann nämlich weiter gleich nach Erfurt zu Christoph Haufe. Guten Abend, Herr Haufe.
Guten Abend.
Sie sind selbst Mediziner, lese ich gerade.
Ja, ich bin Internist und Nephrologe, habe intensivmedizinisch gearbeitet, betreue Patienten auf der Warteliste, das sind die in meinem Dialysezentrum, und kenne das ganze Thema aus mehreren Richtungen. Mein Vorschlag wäre, dass man ein Problem lösen könnte, wenn man von der erweiterten Zustimmungslösung nicht in Richtung Widerspruchslösung geht, da gibt es politisch einfach keine Mehrheit in diesem Land, sondern eine enge Zustimmungslösung vorschlägt. Ich erkläre das kurz, wenn
Danke,
ich darf.
Danke, ja. Ja, bitte.
Aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich sagen, es ist ein sehr unglücklicher Moment, wenn Sie als intensivmedizinisch tätiger Arzt Angehörigen erzählen müssen, klassische Beispiel, den Eltern eines mit dem Motorrad verunfallten Sohnes, dass man das Leben des Verwandten nicht retten kann, aber jetzt um die Organe bitten möchte. Da fragt ein unglücklicher Arzt, der nicht mehr Leben retten kann, unglückliche Angehörige oder Zugehörige, wie Sie es genannt haben, im schlechtesten Moment aller Momente nach so einer wichtigen Sache. Und ich meine, man müsste das auflösen. Ich hatte mich erkundigt beim Bundesverfassungsgericht, Richter Dr. Hiegert, Zweite Kammer, vor mehreren Jahren schon, ob es nur zumutbar ist, den Bürgern dieses Landes, dass man sie bei einem Behördengang, Führerschein, Auto ummelden, Visum nach Florida beantragen, was auch immer, einfach fragt, wie stehen Sie zur Organspende, und derjenige müsse Ja oder Nein antworten. Also nicht egal, wie er antwortet, aber er muss antworten. Und das ist die Voraussetzung für die Bearbeitung des Behördenanliegens. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist zulässig, wenn Sie den Bundestag davon überzeugen können, also unsere Legislative, dass der Wert für die Allgemeinheit in diesem Falle höher steht als die Freiheit des Einzelnen, sich mit der Frage nicht zu beschäftigen. Und wir haben das über unsere Bundestagsabgeordneten aus Erfurt schon zweimal zum Vortrag gebracht. Das erste Mal 2012 bei der ersten Novelle des Transplantationsgesetzes. Das zweite Mal 2020, als es wieder um die Widerspruchslösung ging. Ich denke, es hätte viel Charme, weil wenn Sie den Betroffenen selbst fragen, dann hat das ganz ein anderes Maß an Verbindlichkeit. Das entlastet auch die Angehörigen, das wurde schon angesprochen, dass Angehörige sich ganz schwer entscheiden können, wenn man sich fragt, weil es auch zu Hause oft nicht Thema ist. Das entlastet alle Beteiligten. Man müsste von jeder Person zu 100%, ob das ein Organspender ist, ja oder nein. Und man hätte die Diskussion über die Widerspruchslösung vom Tisch, die ich befürworten würde, aber von der ich nicht glaube, dass es dafür eine Mehrheit gibt in diesem Land.
Danke, Herr Haufe. Ich gebe das gleich mal weiter an Frau Zumpfe. Wäre das in Ihrem Sinne, wo man sagt, man hätte so eine Lösung? Tschüss nach Erfurt.
Ja, also für mich wäre jede Möglichkeit, die wir umsetzen können, damit sich die Menschen beschäftigen mit dem Thema Organspende, eine gute Lösung. Und das, was der Herr gerade vorgeschlagen hat, finde ich tatsächlich gut, finde ich sehr gut. Mich einmal im Leben damit beschäftigen zu müssen und eine Frage zu beantworten, finde ich, ist jedem zumutbar. Und würde ich begrüßen tatsächlich.
Bettina Weise ist in der Leitung aus Bad Köstritz. Guten Abend, Frau Weise.
Ja, ich grüße Sie. Ich sehe eigentlich eine völlig neue wissenschaftliche Lösung in der neuen medizinischen Fachrichtung der regenerativen Medizin. Warum? Wenn der Patient ein neues Organ braucht, kann man dem selbst Blut abnehmen, daraus wieder die Stammzelle sozusagen des Babys herstellen. Und diese universelle Stammzelle ist wieder in der Lage, Organe für dieses Individuum herzustellen, hätte den Vorteil, dass keine Abstoßung des Organes stattfindet, weil es ist ja das eigene Organ. Und es würde diese ganzen dramatischen Überlegungen, die wir anstellen müssen, lösen. Ich bin eigentlich traurig, dass das bis jetzt nicht angesprochen wurde. Es gab 2015 bereits in London und auch in Leipzig internationale Kongresse über die regenerative Medizin und Tissue Engineering hieß das. Und da wurde eine BAMI-Studie vorgestellt, wo Herzinfarkte an Gorillas gesetzt wurden und bewiesen wurde, dass auf diesem Weg das Herz als, also das untergegangene Gewebe des Herzinfarktes wieder therapiert werden konnte. Gleiches findet bereits statt in der Speiseröhrenkrebsbehandlung, dass also eine eigene Speiseröhre wiederhergestellt werden kann und implantiert werden kann. Vielleicht können die Spezialisten da mal.
Danke, Frau Weiske, für Ihren Hinweis. Ja, das nehmen wir mal auf. Frau Siganschina, wie weit sind wir denn da?
Sehr, sehr wichtiger. Also absolut, das ist eigentlich die Zukunft. Aber leider sind wir noch so weit weg von der regenerativen Medizin. Aber die Kollegin hat vollkommen recht. Das ist eine Entwicklung, die jetzt angegangen worden ist. Und sie hat auch schon ein gutes Beispiel genannt mit diesen, mit den Muskelfasern des Herzens. Und allerdings sind wir aber jetzt auf diesem Niveau. Wir sind auf einzelnen Zellen im Organ. Wir sind noch ganz, ganz weit weg von einem komplexen Organ. Und das Herz ist das einfachste von allen. Die Niere und die Leber sind deutlich, deutlich komplexer. Das heißt, da sind wir schon so weit weg, dass wir noch, wir sollen unbedingt darüber sprechen. Und wir sollen weiter daran alles investieren, dass das möglich sein wird. Das ist ein sehr sinnvoller Weg und möglicher Weg. Was jetzt schon viel näher ist, ist die Xenotransplantation.
Was ist das?
Das ist das Verpflanzen von Organen von anderen Leberwesen. Also nicht vom Menschen, sondern vom Schwein. Ja. Und das ist in der Tat auch schon am Menschen, auch in anderen Ländern, auch in Einzelfällen umgesetzt worden. Wir haben jetzt eine Patientin in den USA und Patienten, die mit einer Niere, die vom Schwein entnommen worden ist, auch schon Monate jetzt überlebt hat. Ja. Wir haben, vielleicht haben auch viele Zuhörer auch den Fall mit dem Patienten, der das Herz vom Schwein bekommen hat. Der ist mittlerweile leider schon verstorben. Aber es ist eine Entwicklung, die schon deutlich näher an die Praxis stünde. Es gibt aber viele andere. Also außer der Stammzellforschung und Xenotransplantation gibt es noch weitere Aspekte. Und die werden jetzt alle oder sind alle im Diskussion und werden alle weiter geforscht. Wobei man sagen muss, da wünscht man sich in Deutschland auch da etwas günstigere Bedingungen für Forschungsgrundlagen. Also
Professor Sautermeister, würde das so das moralische Dilemma vielleicht ein bisschen aufweichen, wenn man wüsste, man könnte mit neuen Forschungsansätzen kommen, man braucht gar keinen Organspender oder keinen anderen Menschen mehr?
Also ich glaube, das ist genau der Punkt, dass viele Fragen der Medizin, der medizinischen Therapien ja auch immer eine Frage nach den Alternativen ist. Und wie gerade angesprochen, die Xenotransplantation ist was, wo auch ja in Deutschland, in München sehr intensiv geforscht wird, aber auch in Dresden und in Hannover ein Bereich, aber vor allem auch die regenerativen Energien. Aber wie es eben leider der Fall ist, ist es noch ein weiter, weiter Weg. Und gerade weil es so ein weiter Weg ist, kommen wir auch nicht umhin, uns diese Gedanken zu machen. Aber sobald wir Möglichkeiten haben, die in der Verfügbarkeit von Organen auf der einen Seite und im Hinblick auf die Handhabbarkeit, also wenn man sich nur zwei Beispiele nimmt, nämlich zum einen die Frage mit den Nebenwirkungen, was ist, wenn man nicht mehr Immunsuppressiva nehmen muss, weil man nämlich aus eigenen Stammzellen das hat. Das ist natürlich das eine. Und das andere, das ist auch der Fall, es ist viel besser planbar. Also sprich, wenn ich weiß, ich kann mich auf eine Transplantation, auf eine Implantation vorbereiten, die Patienten können vorbereitet werden und es geht dann nicht so kurzfristig. Also spricht viel dafür und deswegen werden da auch Forschungsarbeiten sehr gefördert, aber leider sind wir noch nicht so weit.
Wir haben hier noch einige Informationen oder einige Kommentare im Chat. Da sieht man nämlich, dass doch Information besser ist, als das wir vielleicht gedacht haben. Also Organspende ist mittlerweile Teil von Erste-Hilfe-Kursen, lese ich jetzt hier. Die wären vielleicht auch an Schulen interessant, schreibt Tastentor. Und Markus, der Mäusegaukler, auch so ein Nickname, als er seinen Personalausweis verlängern lassen musste, da hat er zumindest ein Infoblatt zur Organspende mitbekommen. Also es ist schon nicht mehr so, dass es gar nicht diskutiert wird. Ich würde gern Frau Jutta Kumminger zu uns in die Sendung holen. Frau Kumminger.
Ja, hallo, guten Abend.
Guten Abend. Sie haben sich entschieden, Organspenderin werden zu wollen.
Nein, ich selber nicht.
Ah, okay.
Der Punkt ist, meine Mama, die war 20 Jahre Dialysepatientin. Die ist 1995 verstorben. Und ich habe das sozusagen als Teenie mitbekommen, was es heißt, mit dieser Krankheit irgendwie zu leben. Und mein Papa hat sich dann dazu entschieden, zu lernen, wie man die Mama dialysiert sozusagen. Wir hatten dann eine Heimdialyse. Mhm. Ja, und meine Mama, wie gesagt, die hat lange, 20 Jahre mit dieser Krankheit gelebt, wollte aber irgendwie auch nicht eine Familienspende, was man vielleicht irgendwie als Mama auch nachvollziehen kann. So, und dann ist mein Papa 2,5 Jahre später an einem Schlaganfall verstorben. Und dann rief das Krankenhaus an, wie das aussieht mit einer Organspende. Und wir in der Familie hatten natürlich gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wenn man dann selber so betroffen ist, schiebt man das eher weg. Mhm. Keine Ahnung. Ja, und dann musste ich halt irgendwie entscheiden, soll mein Papa jetzt Organspender werden oder nicht. Und es war schon eine ziemlich harte Entscheidung. Ich habe dann letztendlich gesagt, okay, aber dann nur die Nieren, weil ich es halt von meiner Mutter eben so kannte. Ja, und ich bin dann halt auch in das Krankenzimmer geführt worden, wo er dann halt an den Geräten lag. Und die Ärzte haben mir nochmal gesagt, so, das, was Sie sehen, ist praktisch nicht mehr das Leben Ihres Vaters. Er wird nur noch an Maschinen gehalten. Und wie wollen Sie sich entscheiden? Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Arzt. Ja, und ich habe mich dann halt dafür entschieden. Aber es hat mich lange beschäftigt. Und der Bestatter damals hat gesagt, ja, du musst, das war auf dem Dorf, du musst dir keine Sorgen machen, das ist alles super verlaufen, die Narbe ist super genäht. Ja, und selber, obwohl ich so betroffen war, ich habe zwar einen Organspendeausweis zu Hause, aber so richtig ausgefüllt habe ich ihn auch noch nicht. Mhm. Weil ich einfach irgendwie glaube, da sind noch ganz viele Fragen irgendwie offen. Und ich glaube, dieser uralte Instinkt oder den man, wie man es auch immer nennen mag, wenn man erstmal dann im Krankenhaus liegt und einen Organspendeausweis hat, dann ist man irgendwie schnell sozusagen auch Organspender. Ich glaube, das ist ganz tief noch in den Menschen irgendwie verwurzelt.
Also die Sorge sozusagen, die Sie haben, dass man, wenn man, sobald man diesen Organspendeausweis dabei hat, dann wird man, ich würde jetzt mal sagen, ausgeräubert.
Ja, so ähnlich. Ich glaube, das ist bei ganz vielen noch so vorhanden und vielleicht sperren sich deswegen auch so viele dagegen. Also ich werde den definitiv ausfüllen, das ist für mich jetzt keine Frage, aber ich glaube, das beschäftigt viele Menschen.
Mhm. Danke für Ihren Anruf, Frau Krominger. Sehr gerne, sehr gerne. Frau Siganschina, erleben Sie das in der Klinik?
Ja, absolut und vielen, vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Ja, ich hoffe sehr, dass Sie den Ausweis wirklich jetzt ausfüllen, weil ich in der Tat, egal, auch das Nein ankreuzen ist für mich entscheidend. Als Intensivmediziner ist man diese Situation wirklich in eine sehr unangenehme Situation und die wünscht man aber den Angehörigen vor allem nicht so zu erleben, wie sie das erlebt haben. Ich bewundere Ihre Entscheidung und wir tun als Intensivmediziner alles dafür, dass die Angehörigen, wenn sie diese Entscheidung treffen, auch sicher sind in der Entscheidung. Wir versuchen sie zu unterstützen, ob für oder gegen. Wir versuchen sie zu unterstützen, dass sie später mit diesen Entscheidungen auch leben können und sich keine Vorwürfe machen oder sich einfach sicher fühlen in der Entscheidung. Und das, was die Zuhörerin jetzt angesprochen hat, dass die Angst besteht, dass die Organspender schnell dann zu Organspendern gemacht werden, weil die Ausweis dabei haben, kann man relativ leicht entkräften, weil wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, was ist mit dem Patienten, der jetzt nach dem Unfall in die Klinik kommt und die Angehörigen sind nicht sofort erreichbar, dann würde man tatsächlich auch die Therapie, und man sieht, dass der Patient nicht in der Lage ist zu überleben, diese Situation, wird man einfach dann irgendwann die Therapie einfach beenden. Man sagt, wir können jetzt einfach für den Patienten nichts mehr tun, er stirbt jetzt. Wir hören einfach jetzt auf, medizinisch aktiv zu sein, weil wir können sowieso ihm nicht mehr verhelfen zum Überleben. Wenn wir aber wissen, dass der Patient Organspender ist, dann sind wir verpflichtet, weiterzumachen. Und zwar so lange, bis wir relativ aufwendigen Vorgang der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, also des Hirntodes, durchhaben. Hm. Und das kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Das heißt, die Organspender in der Realität sind die Patienten, die deutlich länger auf einer Intensivstation bleiben müssen, weil man eben diesen Weg hingehen muss, bis man eben die Todesfeststellung überhaupt umgesetzt hat. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Also die Patienten werden eben länger behandelt und in der Tat ist es nicht immer möglich, den Hirntod festzustellen nach den strengen Regelungen. Und wir wissen aber trotzdem, dass für diesen Patienten nichts mehr getan werden kann. Dann wird die Therapie trotzdem beendet und der Patient stirbt, darf aber kein Organspender werden. Und diesen Vorgang auch zu begleiten, ist eine der Aufgaben der Transplantationsbeauftragten, aber eine sehr, sehr belastende Situation natürlich für die Familie, dass der Wunsch dann nicht umgesetzt werden konnte.
So, wir haben es 5:05, wir haben noch ein bisschen Vielleicht. Zeit und ich würde noch...
Darf ich einen Gedanken kurz
natürlich,
dazu setzen?
Ja, natürlich, natürlich. Entschuldigung.
Ja, zu dem Unbehagen. Ja. Nein, zu dem Unbehagen nämlich. Ich glaube, dass ein Unbehagen auch einfach damit verbunden ist, überhaupt das Reden und das Beschäftigen und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben und Tod und dem Tod von lieben Menschen, von Angehörigen und Zugehörigen. Also es ist ja sozusagen das Reden über Organspende und was könntest du dir denn vorstellen? Es schließt ja nicht nur die Organspende ein, sondern grundsätzlich, wie ist das Thema Tod und Sterben in unserer Gesellschaft präsent und in den Gesprächen? Und ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig und ist wichtig, darüber nachzudenken, wie sprechen wir darüber? Denn damit verbinden sich viele existenzielle Fragen über die Organspende hinaus. Und wenn das grundsätzlich gefördert wird oder selbstverständlicher und erleichtert wird, darüber zu sprechen, dann bin ich mir auch sicher, dass solches Unbehagen auch im Blick auf, wie spreche ich das an, wie bekomme ich denn Informationen, dass sich das dort auch verbessern wird.
Aber wie oder wo können wir das am besten machen?
Also vielleicht ganz direkt. Das eine ist, es wurde schon angesprochen, wo sind die Orte, wo wir über Sterben und Tod reden. Ich würde da ganz auch mit Frau Zumpf für dieses Thema, wie können wir in Schulen schon über die Themen sprechen, ob das der Ethikunterricht ist, ob das der Religionsunterricht ist, ob es im Biologieunterricht das Thema ist oder in Gemeinschaftskunde, wenn es um Fragen geht von rechtlichen Regelungen, dass da schon in das Sprechen kommt. Und dann gibt es viele andere Bereiche. Sicherlich, da haben die Kirchen sie noch in der Gesellschaft und die Religionen spielen eine wichtige Rolle, nämlich die Auseinandersetzung mit Fragen von Sterben und Leben. Also ich glaube, dass da vor allem ja in der, ich sage jetzt mal, in vielen in Verbänden Zivilgesellschaft Orte sind, dass wir einfach ins Sprechen kommen. Und so wie heute Abend eine Sendung ist, in dem auch darüber gesprochen wird, so wäre das auch ein Raum, das weiter zu eröffnen.
Mhm. Unsere letzte Hörerin für heute Abend möchte ich noch in die Sendung holen, Frau Angelika Specht aus Göttingen. Frau Specht, ich würde Sie bitten, sich doch kurz zu fassen, aber Sie haben eine schöne Geschichte, habe ich gelesen.
Ja, also ich muss im Hintergrund sagen, ich habe klinische Erfahrungen als Therapeutin und habe da auch mit sterbenden Menschen gearbeitet, das zuvor. Und dann ist es mir passiert, also ich bin auch Pädagogin, und dann ist es mir passiert, dass mir ein Kind angeboten worden ist zur Betreuung in meinem eigenen Haus, dessen Eltern absolut überfordert waren, der war Herz-Lungen transplantiert. Der wurde als Baby blitzeblau und weil er noch gelacht hat, haben sich die Ärzte mutig entschlossen, ihn zu transplantieren. Die haben das noch nie gemacht in dem frühen Alter. Der hat das überlebt. Das muss für das Krankenhaus eine enorme Leistung gewesen sein, das zu machen. Und er kam zu mir, als er 6 Jahre alt war, war nur wenige Wochen bei mir. Aber so ein Glück, was ich mit diesem Kind erlebt habe, möchte ich einfach mal so sagen. Dieses Kind war ein so fröhliches Kind, obwohl ganz, ganz schwer beeinträchtigt. Ja, wir haben den ganzen Tag mit Medikamenten zu tun gehabt und alles Mögliche. Aber der war so...
Frau Specht.
Der hat mich einfach glücklich gemacht und viele andere Leute auch.
Ich danke Ihnen, dass wir unsere Sendung ja eigentlich mit Ihrer Geschichte fast beenden können und auch müssen und auch dürfen am Ende, weil es klingt doch einfach wie wertvoll unser Leben ist und was man auch tun kann, um ja am Ende doch was Gutes für andere zu tun, sollte man sich entscheiden, ein Organ zu spenden, was eigentlich möglich ist. Ich würde jetzt Schluss machen für heute. Vielleicht passt Ihnen diese Geschichte auch meinen Studiogästen. Hier Svetlana Sigantschina, hier aus der Uniklinik in Leipzig, die Transplantationsbeauftragte. Zugeschaltet aus München war Sandra Zumpfe, Vorsitzende des Bundes der Organtransplantierten. Und auch zugeschaltet aus Köln, Jochen Sautermeister ist römisch-katholischer Moraltheologe. Ihnen allen dreien und auch unseren Hörerinnen und Hörern sage ich vielen Dank für die Fragen, aber auch vielen Dank für die kundigen Antworten. Danke für die Diskussion. Ich bin Dorin Jonas von MDR Aktuell. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und vielleicht bleibt Ihnen unsere Diskussion ja auch in Ihren Gedanken und Sie beschäftigen sich jetzt vielleicht mehr mit dem Thema.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Der Besuch von Merz im Weißen Haus soll offenbar eine gute Arbeitsbeziehung herstellen und Konflikte aussparen. Aus Washington, Samuel Jakisch.
Donald Trump lobte die deutsche Regierung für die geplante Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben, verteilte Komplimente, gratulierte Merz zur gewonnenen Wahl. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, die Zukunft der NATO oder die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz in Deutschland kamen in Anwesenheit der Medienvertreter nicht zur Sprache. Stattdessen betonten der Bundeskanzler und sein Gastgeber gemeinsame Positionen, wie etwa die Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine.
In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Verkehr wieder freigegeben. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese neue Regel ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bislang haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause souverän mit 45:35. In der zweiten Halbfinale der Fußball Nations League